Radio Chico.
Heute haben wir die Ehre, ein Interview mit Anne Lück durchzuführen. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitete unter anderem ein Jahr lang in einer psychiatrischen Klinik. Mittlerweile ist sie in einer renommierten Klinik im psychiatrischen Kinder- und Jugendbereich angestellt. Und zudem ist sie auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Du hast ja mittlerweile schon sehr viele Bücher herausgegeben. Schon im Kindergarten hast du Kindergeschichten erzählt und geschrieben. Und bereits mit 13 Jahren hast du deinen ersten Roman geschrieben. Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wann du das erste Mal den Wunsch gespürt hast, zu schreiben?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass es schon im Kindergarten war. Wir hatten da so eine ganz liebe Kindergärtnerin, die hat uns vor Mittagsschlaf immer so kleine Geschichten erzählt von drei kleinen Mäusen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, selber Geschichten mir von diesen Mäusen auszudenken und habe die so aufgemalt. Und dann hat meine Kindergärtnerin angefangen, diese Geschichten zu erzählen, die ich aufgemalt hatte. Also dann immer vor allen Kindern beim Mittagsschlaf. Und es waren so meine Geschichten und es hat sich so gut angefühlt, irgendwie immer weitergemacht habe, Geschichten für andere zu schreiben. Und sobald ich schreiben konnte, waren es dann kleine Kurzgeschichten und irgendwann dann Kurzromane und Romane. Und ja, habe nie wieder aufgehört, weil das irgendwie auch das Beste dran war, so andere Leute zu begeistern mit meinen Geschichten. Ja.
Ja, das klingt sehr spannend. Dann hast du viel über Tiere oder eben Mäuse geschrieben oder was hat dich so fasziniert damals?
Ich habe, im Kindergarten damals die Geschichten mit den Mäusen, habe dann angefangen mit so Geschichten über ein Mädchen, die hieß Maxi. Habe ich so kurze Geschichten so aus dem Leben geschrieben und so ein bisschen von wo sie noch klein war und bis halt, bis sie erwachsen war und selber Kinder hatte, also ein bisschen sowas. Ja, einfach so eine Lebensgeschichte von jemandem. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, so Fantasy-Geschichten zu schreiben. Das waren am Anfang noch so Fangeschichten von Serien, die ich toll fand, also so Fanfictions. Und irgendwann habe ich mir dann selber Sachen ausgedacht, weil das halt auch das war, was ich so am meisten selbst konsumiert habe. Ich habe viel Fantasy-Bücher gelesen und so Fantasy-Serien und Anime geschaut. Und das hat mich dann am meisten fasziniert.
Und der Roman, den du mit 13 Jahren bereits geschrieben hast, um was ging es dort genau?
Das war eine Geschichte über eine Gruppe von Jugendlichen, die so Gedanken kontrollieren konnte und die dann von so einer bösen Organisation gejagt wurden. Das war sehr, sehr viel geklaut, sage ich jetzt mal, von anderen Büchern. Also es war viel so kopiert von den Sachen, die ich halt schon kannte. Und es war einfach so wie so ein erster Versuch, mal was Eigenes zu schreiben, was dann nicht wirklich was Eigenes war. Aber ja, es war zumindest ein Anfang.
Ja, das ist sehr cool, weil ich meine, mit 13 ist man ja noch so jung und viele trauen sich da noch gar nicht irgendwie wirklich Geschichten zu schreiben. Und also da muss man ja auch einen gewissen Mut dazu haben.
Ja, ich hatte so zwei Freundinnen in der Schule damals, mit denen habe ich immer zusammen Geschichten geschrieben. Und meistens auch so zum gleichen Thema und dann kamen auch ähnliche Figuren vor und die haben uns dann immer gegenseitig vorgelesen. Und ich glaube, es hat mir so ein bisschen Mut gegeben und halt auch, dass meine Familie total unterstützend war. Also ich fand das von Anfang an wahnsinnig cool und haben mich da so ein bisschen gepusht, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht durchgezogen, wenn ich da nicht ein gutes Support-System gehabt hätte.
Nun zur Frage, hast du bestimmte Kurse damals besucht, welche das Romanschreiben fördern?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach immer geschrieben und das muss man auch sagen, man wird besser, desto mehr man schreibt und ich finde auch, desto mehr man liest. Ich habe super viel gelesen, gerade als Jugendliche und auch immer irgendwie geschrieben und da wird es dann einfach besser mit der Zeit. Aber man muss dazu sagen, dass ich das auch jahrelang gemacht habe, also es hat auch gedauert, bis es richtig geklappt hat mit Verlagen und so.
Nun bist du ausgebildete Krankenschwester und eine erfolgreiche Buchautorin. Weißt du noch, welchen Beruf du als Kind lernen wolltest?
Boah, ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal die Phase hatte, dass ich Tierärztin werden wollte. Das war irgendwie so ein Ding damals bei uns. War allerdings nur ganz kurz und nie wirklich ernsthaft, glaube ich. Und dann tatsächlich relativ schnell Autorin. Wir haben so ein Jahrbuch immer gemacht in der Schule und es gibt auch so ein Jahrbuch zu meiner Abi-Zeit und da haben wir so drei Wünsche aufgeschrieben für die Zukunft und da war auch dabei, dass ich Autorin werden möchte. Und es hat sich eigentlich schon Jahre vorher so angekündigt, dass ich halt auch viel geschrieben habe und auch immer gesagt habe, ich werde auf jeden Fall irgendwann Autorin. Also das hat sich auf jeden Fall erfüllt, ja.
Schön, dann ist das wirklich so ein Kindheitstraum auch.
Ja, definitiv.
Was würdest du sagen, welche drei Wörter beschreiben dich persönlich am besten?
Auf jeden Fall kreativ, harmoniebedürftig, was nicht immer was Gutes ist, aber und fürsorglich. Ich glaube, das passt am besten.
Schön. Und beim Schreiben, hast du da auch irgendwie gewisse Lieblingswörter, die du besonders gerne verwendest?
Es gibt so Wörter, die ich super gern verwende, wie zum Beispiel das Wort wundervoll. Das finde ich irgendwie schön, es hat einfach so einen schönen Klang. Was im Lektorat oft Ärger gibt, ich schreibe sehr oft was mit Lächeln. Also er lächelte oder sie lächelte oder so. Es kommt bei mir so oft vor, dass es im Lektorat immer ein bisschen Ärger gibt, dass es immer gestrichen werden muss. Und so Blicke. Also er blickte sie an, er hob den Blick. Solche Sachen benutze ich leider sehr, sehr häufig. Das muss dann immer noch geändert werden. Aber ja, dafür ist das Lektorat ja da.
Was würdest du sagen, welches ist denn dein persönliches Lieblingsbuch?
Auf eins festlegen wird, glaube ich, schwierig. Ich habe so ein paar Lieblingsreihen, also ich lese ja sehr viel Fantasy, ich habe so ein paar Lieblingsreihen, die ich einfach immer wieder lesen könnte. Das wäre einmal Dark Palace von Big James. Das kennen tatsächlich leider sehr, sehr wenig Leute. Deswegen Riesenempfehlung, kann man auf jeden Fall sehr gut weglesen. So drei Bände, auch Fantasy. Und außerdem die Elfenreihe von Holly Black. Die ist schon ein bisschen bekannter, auch in Deutschland. Und die war auch großartig.
Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben besonders inspiriert hat?
Es gibt eine Buchreihe, mit der so ein bisschen meine Fantasy-Liebe so richtig angefangen hat. Also ich habe als Kind natürlich Harry Potter gelesen, wie alle so gefühlt. Aber es gibt eine Buchreihe, das ist Die Fünf Tore von Anthony Horowitz. Die habe ich damals als Teenager gelesen, beziehungsweise den ersten Band damals. Es hat lange gedauert, bis alle fünf Bände bei uns raus waren. Und keine Ahnung, es war so das erste Fantasy-Buch, was ich mir so von meinem eigenen Geld gekauft habe. Es war so ein Coverkauf damals auch. Ich bin in die Buchhandlung gegangen und ich habe das gesehen und habe gedacht, boah, das sieht so cool aus. Ich habe nicht mal, glaube ich, den Klappentext gelesen. Ich habe mir einfach dieses Buch gekauft. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Es war eins meiner Lieblingsbücher für sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe es auch jetzt noch im Regal stehen von damals, weil ich da dann angefangen habe, richtig viel Fantasy-Kram zu schreiben, auch mit diesem Buch.
Welche Lektüre liegt gerade aktuell auf deiner Couch?
Aktuell zwei Fantasy-Bücher, eins als Hörbuch, eins als Paperback. Und das Hörbuch ist Fourth Wing von Rebecca Jaroff, weil das gerade ein totaler Hype ist in der Buchbubble. Also ich habe das überall gesehen und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt mal gucken, wie das ist, also ob das wirklich so gut ist, wie alle sagen. Und das andere ist, das habe ich gerade neben meinem Bett liegen als Paperback, das ist The Darkest Gold von Raven Kennedy.
Ja, habe ich auch schon darüber gehört.
Ja, ich habe über beide einfach super viel gehört und habe mich dem Hype gebeugt, quasi.
Ja, sehr gut. Was würdest du sagen, welches Buch hat dich zuletzt extrem beeindruckt?
Extrem beeindruckt hat mich zuletzt auf jeden Fall Happy Need von Marie Grasshoff. Das ist eine Freundin von mir und ich habe das Buch quasi testgelesen. Das kommt jetzt auch erst raus. Und das war so ein gutes Buch. Also die Liebesgeschichte war großartig. Ich habe die Charaktere total geliebt. Es war wahnsinnig spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn das rauskommt, weil ich das so jedem unter die Nase halten kann. Also ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Auf jeden Fall auf die Matchliste setzen.
Wie entscheidest du eigentlich, was du schreiben möchtest?
Puh, also es ist so, dass ich eigentlich so am laufenden Band irgendwelche neuen Ideen habe, die ich mir dann aufschreibe. Im Endeffekt wird natürlich nicht aus allem was, aber wenn ich so das Gefühl habe, oh, diese Idee lässt mich jetzt nicht los, dann setze ich mich meistens dran und schreibe mal so ein Exposé oder so eine grobe Idee. Und dann ist es mittlerweile so, dass ich dann so zu meinen Verlagen gehe, bei denen ich jetzt schon so unter Vertrag bin. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Fantasy-Idee ist, gehe ich zu Ravensburger und sage, hey, passt mal auf, ich habe eine neue Idee. Wie sieht es denn damit aus? Und dann pitche ich das so ein bisschen. Und dann schaut man halt, ob es gut ins Programm passt. Ansonsten gehe ich natürlich damit zu meiner Agentin, die dann sagt, ja, das könnte zum Beispiel in den und den Verlag passen oder sowas in die Richtung. Genau. Habe ich es jetzt mittlerweile ein bisschen einfacher, wenn man so einmal den Fuß so ein bisschen in die Tür hat. Früher habe ich mich dann ganz oft bei Verlagen beworben, die meistens überhaupt nicht geantwortet haben. Also
das hört man noch sehr, sehr oft so, dass es sehr schwierig ist, einen Verlag zu finden.
Unglaublich schwierig. Ich muss dazu sagen, ich habe mit 15, glaube ich, angefangen, mich bei Verlagen zu bewerben, was natürlich viel zu früh war. Ich habe da noch gar nicht so lange geschrieben, also so richtig geschrieben. Und man braucht einfach ein bisschen Übung, um gut zu werden. Das ist einfach so. Und mittlerweile kann ich natürlich nachvollziehen, dass ich damals nicht mal Antworten von den Verlagen bekommen habe. Aber ja, es ist super schwierig, weil es tatsächlich in Deutschland wahnsinnig viele Autoren gibt und Autorinnen. Und es ist quasi sich wie für einen Job zu bewerben, den so jeder haben will. Also es ist für viele ein Traumjob und super viele unverlangt eingesandte Manuskripte gehen jeden Tag bei den Verlagen ein, gerade bei den großen Verlagen. Und ja, es ist natürlich dann schwierig zu filtern. Also es ist immer eine gute Idee, erstmal sich zum Beispiel einen Agenten oder eine Agentin zu suchen, also einen Literaturagenten, und oder sich zum Beispiel bei kleineren Verlagen erstmal zu bewerben und da erstmal so ein bisschen die Fühler auszustrecken, bis man dann ja so ein bisschen so einen Fuß in der Tür hat.
Wie ist das eigentlich mit der Inspiration? Woher kommt die bei dir? Also wie lässt du dich inspirieren für eine Geschichte?
Also die Inspiration kommt meistens von so ganz alltäglichen Sachen. Also wenn ich so Leute in der Bahn sehe, wo ich mir dann denke, oh, was könnte die Geschichte von denen sein? Oder wenn ich Serien gucke, dann sind es manchmal so ganz kleine Dinge. Oder ja, wenn ich Bücher lese, tatsächlich auch ganz viel. Das ist dann so wie so ein Funke, wo dann einfach so Dinge draus entstehen, ganz automatisch bei mir schon im Kopf. Ja.
Für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen beim Radio, wie können Sie sich das vorstellen? Wie gehst du genau beim Planen und Schreiben deiner Story vor?
Also ich bin jemand, der sehr viel vorplant. Es gibt ja so Leute, die können einfach anfangen zu schreiben und dann entwickelt sich da was Gutes draus. Das würde bei mir nie passieren. Ich würde mich dann so selber ein bisschen verwursteln in meinen eigenen Gedanken. Deswegen ist es so, dass ich meistens erstmal gucke, dass ich so eine grobe Idee habe für die Geschichte, die ich dann immer feiner ausarbeite. Dann fange ich irgendwo an einem Punkt, wo es dann schon ein bisschen feiner ist, fange ich an, mir so Gedanken über die Charaktere zu machen. Also wer sind die, wie sehen die aus, was machen die im Leben und so weiter und so fort. Und wenn ich das dann fertig habe, fange ich an, so einen richtigen Kapitelplan zu machen. Also ich plane von Kapitel 1 bis Kapitel meistens so um 30 oder 40, was in jedem Kapitel, in jeder Szene passiert. Also ich schreibe mir das wirklich ganz genau auf, damit ich mich dann beim Schreiben nur noch daran entlanghangeln muss. Also ich weiß eigentlich schon, was als nächstes passiert. Und da entstehen bei mir keine Schreibblockaden, weil ich immer weiß, okay, das ist jetzt das Nächste und dann passiert das. Und das brauche ich so ein bisschen als Hintergrund. Sicherheit. Das ist natürlich nicht bei jedem so. Jeder schreibt irgendwie ein bisschen anders und jeder hat da so einen anderen Plan. Aber ja, ich brauche das ganz fest vorgeplant. Sonst denke ich zu viel nach beim Schreiben und dann wird das immer nichts.
In dem Fall, also du kreierst zuerst wie den roten Faden sozusagen und so die kleinen Zwischenteile, kreierst du die dann auch spontan oder wie ist das?
Es kommt schon mal vor, dass sich was ändert während des Schreibens, aber in der Regel halte ich mich schon sehr an meinen Kapitelplan. was so spontan kommt, sind dann so Dialoge zum Beispiel. Also ich schreibe so zum Beispiel Kapitel 2, da treffen sich die Charaktere und sie reden drüber, dass sie irgendwo hinfahren wollen und so weiter und so fort. Und dann so die Dialoge und was genau passiert und was genau die zueinander sagen und was sie machen während dieser Szene, das kommt dann tatsächlich erst beim Schreiben, ganz spontan.
Wie ist es, fällt es dir schwer, am Schluss einer Geschichte deine Figuren eine Art gehen zu lassen?
Ja, es ist manchmal schon so ein bisschen bittersüß. Also zum einen denkt man, ach, jetzt ist es fertig und jetzt kommt natürlich dann erstmal noch das Lektorat. Aber wenn dann das Lektorat durch ist, dann denkt man, oh, es ist schon traurig, jetzt nicht mehr über die schreiben zu können. Also dass es jetzt zu Ende ist. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie schön, weil dann geht es ja meistens dann raus mit der Geschichte. Also dann können andere Leute die Geschichte lesen. Und wie ich ja am Anfang gesagt habe, ist das was, was mich so am meisten begeistert am Schreiben. Wenn andere Leute meine Bücher lesen und sich darüber freuen und mir dann auch so Nachrichten schreiben, dass sie ihnen total gefallen haben oder so. Das ist so für mich das Schönste. Deswegen bin ich gar nicht so traurig dann, wenn ich ein Buch abgebe und mich dann dem nächsten zuwenden darf.
Wer sind bei dir deine wichtigsten Testleser und Testleserinnen?
Ich habe so ein paar Freundinnen, die das machen und so ein paar Leserinnen, die ich schon relativ lange habe. Also die so die ersten Rezensionen für mich geschrieben haben damals, als mein allererstes Buch rausgekommen ist. Ich habe tatsächlich auch Leute, die damals, als ich noch Self-Publishing gemacht habe, also bevor ich beim Verlag war, das war 2013, die damals schon meine Bücher gelesen haben, die auch jetzt noch meine Bücher lesen. Und das ist natürlich ganz cool, die so zu haben, die so von Anfang an dabei waren. Und auch letztens jemanden in meinen Testleserstamm aufgenommen, sage ich mal, die auch die letzten Bücher von mir gelesen hat, seit das erste bei Knauer rausgekommen ist. Und ja, die liest jetzt meine Bücher auch immer Test. Und weil die halt die davor auch schon sehr geliebt hat, ja, da habe ich dann immer so ein bisschen so meine Ruhe da drin, dass es noch einigermaßen so gut ist wie die Bücher davor. Da hat man ja doch immer so ein bisschen Zweifel, wenn man das Buch abgibt.
Jetzt kommen wir zu den Fragen zu deinem neuesten Buch, zu Silver and Poison, das Elixier der Lügen. Dies wurde ja im Januar veröffentlicht und landete auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der zweite Teil, Silver Poison, die Essenz der Erinnerung, wird ja noch im September dieses Jahres veröffentlicht. Mhm. Und da freue ich mich persönlich auch schon sehr darauf.
Sehr gut.
Jetzt nimmt es mich als erstes Wunder, wie bist du eigentlich auf die Idee der Geschichte gekommen? Kannst du dich noch erinnern, wie das sich ergeben hat?
Tja, keine Ahnung. Also es ist so, dass ich eigentlich für Ravensburger erst eine andere Geschichte geschrieben habe. Eine, die dann leider verschoben werden musste. Also ich habe den ersten Band schon vor 2 oder 3 Jahren geschrieben. Und das musste dann verschoben werden, weil eine andere Autorin in einem anderen Verlag was sehr Ähnliches geschrieben hat. Also durch Zufall, ist ganz, ganz witzig. Und wir haben uns dann entschieden, das um 2 Jahre zu verschieben. Also das erscheint dann nächstes Jahr. Und dann stand ich natürlich erstmal da und das war total frustrierend für mich, weil ich natürlich irgendwie so gedacht habe, ach toll, mein erstes Fantasy-Buch, was da rauskommt. Und dann hat mir der Verlag angeboten, dass wir vorher was anderes rausbringen. Und ich hatte schon eine Geschichte geschrieben, eine Fantasy-Geschichte, die auch in einer Bar startet. Und irgendwie hat mir das sehr Spaß gemacht, an dieser Geschichte zu schreiben, aber die hat nicht so richtig ins Programm gepasst. Und da habe ich dann so ein bisschen hin und her überlegt, was so eine coole Idee wäre für eine Bar. Und dann bin ich so ein bisschen ja auf diese Cocktails gekommen, die Gefühle von Menschen verändern können. Weil ich gedacht habe, wie cool wäre das eigentlich, wenn man so kein Alkohol trinken muss, keine Drogen nehmen muss, um auf einer Party halt total gute Laune und total viel Spaß zu haben, auch wenn es einem eigentlich vielleicht gerade nicht so gut geht. Und ja, da ist dann so die erste Idee entstanden.
Genau, ich habe da dann auch noch eine Frage, die ich dir dann später dazu stellen werde.
Okay.
Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, welche jeweils das Buch vielleicht noch nicht kennen, mal einen kurzen Überblick zum Inhalt der Geschichte geben?
Sehr, sehr gerne. Also es geht um Avery. die in New York lebt und in der Bar von ihrem Bruder arbeitet. Avery ist eine Magierin, um genau zu sagen, eine Poisonerin. Also sie kann Drinks mixen, die die Gefühle von Menschen verändern können. Und ja, sie arbeitet da so ein bisschen auch unter der Hand noch für jemand anderen. Es gibt nämlich einen ziemlich berüchtigten Gangsterboss in New York, der heißt Dorian Maas. Und Dorian Maas hat sie so ein bisschen, ja, also sie ist so ein bisschen da reingerutscht als Jugendliche in diese Gang. Und um sich jetzt so frei zu kaufen, muss sie halt Aufträge erledigen zu diesem Dorian Maas. Und es kommt dann so, dass in New York immer mehr sehr mysteriöse Todesfälle auftauchen, wo so die Polizei so ein bisschen ratlos ist, was da eigentlich mit diesen Leuten passiert ist. Und es ruft einen Detective auf den Plan, der heißt Adam Hayes. Und den kennt Avery von früher, aus ihrer Kindheit. Die haben sich sehr lange nicht richtig gesehen und treffen jetzt erst wieder aufeinander. Und ja, sie müssen dann so ein bisschen zusammenarbeiten, um halt rauszufinden, was es mit diesen Morden auf sich hat. Und zusätzlich dazu fängt auch noch Averys Gabe an, sich ein bisschen zu verändern. Ja, und jetzt spoilere ich lieber nicht weiter.
Genau. Wie beschreibst du die beiden Persönlichkeiten der Hauptcharakteren von Avery und Hayes?
Die sind schon sehr gegenteilig, würde ich sagen. Avery ist so ein bisschen so jemand, der nicht so viel nachdenkt. Ich glaube, sie ist relativ impulsiv. Und ja, sie macht sich nicht so viele Gedanken darüber, was andere Leute denken. Und sie ist so ein bisschen so jemand, der, glaube ich, auch nicht so viel über die Zukunft nachdenkt. Also jemand, der so eher in den Tag reinlebt. Und Hayes ist so ein sehr analytischer Typ. Also der ist so, ja, er ist auch sehr in sich selbst ruhend. Und er nimmt seine Arbeit natürlich auch sehr, sehr ernst als Detective und ja, zeigt wenig Gefühl erstmal am Anfang, kommt dann natürlich auch noch ein bisschen anders, aber ja, er ist eher so ein bisschen stoisch, würde ich sagen. Mhm. Also sie ergänzen sich gut als so gegenteilige Persönlichkeiten.
Wie ist es genau mit der Magie in Silver and Poison? Wie ist sie aufgebaut? Also bezüglich der Magiequelle, der Narratives, Artists, Poisoner und der Shields gibt es ja auch noch.
Genau, richtig. Es ist so, dass es eine Magiequelle in New York gibt, durch die Magier so ein bisschen Magie bekommen. Also die werden mit Magie schon geboren, wenn sie innerhalb des Radius von dieser Quelle leben. Und es gibt, wie du schon gesagt hast, diese drei Formen von Magiern. Das sind einmal die Narratives, die können so die Erinnerungen von Menschen lesen und festhalten in so Büchern. Und da so ein bisschen, ja, also es gibt auch so ein paar, die ganz besonders mächtig sind, die auch die Erinnerungen manipulieren können von Menschen. Dann gibt es die Artists, die so ein bisschen das Aussehen von Menschen verändern können. Und dann, wie gesagt, die Poisoner, die über Getränke und Speisen die Gefühle von Menschen verändern können. Und die letzte Gruppe, die eigentlich vierte Gruppe, sind so die Shields. Die gehören eigentlich zu jeweils einer dieser Magierfamilien, aber sind so ein bisschen so das Ende der magischen Linie. Man sagt, dass die Magie auch immer weniger wird und es gibt auch immer mehr so Shields. Und das sind so quasi die ersten in einer Magierlinie, die keine Magie verwenden können, die dafür aber relativ geschützt sind vor Magie. Das heißt, dass die meisten Magier sie nicht beeinflussen können mit ihrer Magie. Also sowohl Narratives als auch Artists als auch Poisoner. Natürlich die ganz, ganz Starken, die können natürlich noch was ausrichten, aber die meisten, vor den meisten sind die Shields geschützt. Deswegen arbeiten die auch oft bei der Polizei zum Beispiel oder im Personenschutz, wie Hayes, der auch ein Shield ist.
Jetzt komme ich noch zu der Frage von vorhin zurück, die ich dir noch stellen wollte. Und zwar nimmt es mich wunder, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Drinks und Magie miteinander zu verbinden?
Weil, ja, genau wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist so, dass ich mir einfach so den Gedanken, also dass ich einfach so diesen Gedanken hatte, wie cool das wäre, so ohne Alkohol und Drogen so ein Hochgefühl zu bekommen für eine Party, um so zum Beispiel zu tanzen oder so. Also dass ich einfach, auch wenn es mir nicht gut geht, in so einen Club gehen kann und sagen kann, okay, ich trinke jetzt einfach diesen magischen Drinks und fühle mich so, wie ich mich fühlen möchte, ohne am nächsten Tag einen Kater zu haben oder irgendwie die Kontrolle zu verlieren, was ja oft bei so Drogen oder Alkohol der Fall ist, wenn man, vor allem wenn man es übertreibt. Und so dieser Gedanke, dass man noch voll bei sich ist, aber einfach so diese so schlechte Gefühle so wegdrücken kann, so für eine Weile einfach sich gut fühlen kann. So, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, den ich ganz schön fand.
Ja, das ist sehr eine spannende Idee, muss ich sagen.
Das freut mich.
Wie ist das für dich? Haben denn Nachtclubs tatsächlich was Magisches für dich?
Ja, ich finde schon, also ich finde, die Magie kommt so ein bisschen eher von den Menschen, die dort sind. Also ich habe ja auch eine Weile in Berlin gewohnt und da ist man natürlich öfter mal aufgegangen. Das Magische ist halt einfach, Menschen kennenzulernen und mit Menschen zu reden, die man vor 5 Minuten noch nicht kannte. Und dann tanzt man nebeneinander und kommt irgendwie ins Gespräch und bleibt dann den ganzen Abend zusammen. Also das finde ich eigentlich so am magischsten. Und dann natürlich hat die Nacht an sich, finde ich, ja auch irgendwie was Magisches. Und das ist dann so eine gute Verbindung. Also ich bin sehr, sehr gern feiern gegangen in Berlin. Mittlerweile nicht mehr. Ich bin jetzt auch langsam. Also ich bin ja auch über 30. Bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Aber ja, also es war schon irgendwie immer ein bisschen was Magisches.
Kannst du dich auf eine gewisse Weise mit Avery identifizieren? Und wenn ja, inwiefern?
Ich glaube, dass wir uns sehr unähnlich sind. Ich glaube, bei so ein paar Sachen, also sie kümmert sich ja schon ab einem bestimmten Punkt. Am Anfang ist sie ja eher so ein bisschen egoistisch, aber die Leute, die ihr wichtig sind, für die steht sie natürlich auch ein. Also das würde ich sagen, ist vielleicht eher noch so ein Überschneidungspunkt. Ansonsten bin ich, wie gesagt, eher harmoniesüchtig, weniger impulsiv als sie. Also ja, ich glaube, viel haben wir nicht gemeinsam.
Wie ist das genau mit Averys Gabe im zweiten Teil? Kannst du uns da eventuell irgendetwas verraten, wie das weitergehen wird?
Viel kann ich nicht sagen, weil es natürlich das Ende von Silver Poison 1 spoilern würde. Was ihre Gabe angeht, lernt Avery noch ein bisschen mehr, sie zu kontrollieren. Also wie ich ja schon angedeutet habe, verändert sie sich so ein bisschen im ersten Band. Und sie hat auch so Probleme, das zu kontrollieren. Und da lernt sie noch einiges im zweiten Band, so ein bisschen Kontrolle über ihre Gabe zu haben. Und ja, das zeigt sie uns auch ab und zu im Buch. Viel mehr weiß ich jetzt gar nicht, ob ich sagen kann.
Die Geschichte findet ja in New York statt. Warum hast du dich gerade für diese Stadt entschieden?
Weil es natürlich schon so eine gewisse Faszination hat, also New York. Ich war selbst noch nicht da, aber natürlich kommt es ja auch viel in Serien und in Filmen vor und es ist irgendwie so eine Stadt, wo Avery, glaube ich, einfach hinpasst. Also es ist ja schon zwischenzeitlich auch sehr düster und mit den ganzen Verbrechen, die da passieren und Morde und das so in Medien New York ja sehr oft ein gern gesehener Platz. Und ich fand, von der Atmosphäre des Buches hat es einfach gut dahin gepasst. Ich habe auch bei den Recherchen viel Orte gefunden, die einfach gut passen, wie zum Beispiel Hunts Point, was hier so der Stützpunkt der Gangs ist. Ist tatsächlich ein Viertel in New York. Und so das gefährlichste Viertel auch dort. Also man sollte, also falls jetzt Silver and Poison Fans auf die Idee kommen, mal an die Orte zu reisen, die es im Buch auch gibt, bitte lasst Hunts Point aus. Wirklich gefährlich dort. Da gibt es wirklich Gangs und es ist, genau. Aber es war ganz cool, darüber zu recherchieren und so Orte zu finden, die gut hinpassen. Ja, ich bin auch quasi, es gibt so YouTube-Videos, da kann man sich so virtuell in ein Taxi setzen in New York und da so durchfahren. Ja, es war ganz cool. Also es hat eine tolle Atmosphäre, die Stadt.
Wenn du eine Figur aus deinem Buch sein könntest, was würdest du sagen? Welche wärst du gerne und warum?
Also ich wäre auf jeden Fall gerne Magierin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt das Schicksal einer der Figuren haben wollen würde, weil ich mit manchen ja doch ganz schön gemein umspringe. Aber ich wäre, glaube ich, gerne eine Polsterin. Ich finde den Gedanken irgendwie cool, so Drinks mixen zu können, die einfach so Gefühle ändern. Ich würde das natürlich dann auch nicht unentgeltlich machen. Ich würde dann wahrscheinlich auch in irgendeinem Club arbeiten. Aber so direkt eine der Figuren würde ich jetzt, glaube ich, nicht sein wollen. Dafür weiß ich zu viel, was auch im zweiten Band passiert. Das würde ich nicht gern selbst erleben wollen.
Stell dir jetzt mal vor, Silver and Poison würde verfilmt werden und du könntest die Regisseuren und die Schauspieler besetzen. Welche Darsteller würdest du gerne für deine Charaktere auswählen, wenn du könntest?
Ah, da bin ich ganz schlecht drin. Ich weiß so keinen Namen von irgendeinem Schauspieler. aber ich wäre wahnsinnig gerne dabei, wenn das entschieden wird. Also so bei den Castings. Weil ich glaube, dass es irgendwie spannend wäre zu sehen, wie die Leute sich tatsächlich meine Figuren so vorstellen. Und ich würde auch super gerne dann ans Set reisen und mir das so angucken, wie die Leute das so spielen. Also ich wäre sehr für eine Verfilmung. Aber die Schauspieler, das überlasse ich dann der jeweiligen Regisseurin oder dem jeweiligen Regisseur.
Genau, also dann können sich Fans eventuell auch darauf freuen, dass es vielleicht einmal zu einer Verfilmung kommen könnte?
Also ich hätte nichts dagegen, aber gerade bei so deutschen Büchern, das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Aber ich bin natürlich, also ne, da rennt man offene Türen ein bei mir. Ich wäre auf jeden Fall dabei.
Sehr schön. Wenn du einen Song benennen müsstest, der das Buch auditiv passend darstellt, welcher wäre das?
Noch so eine schwierige Frage. Weil das Ding ist, immer wenn ich sowas gefragt werde, vergesse ich so ziemlich alle Lieder, die ich jemals gehört habe. Es ist so ein ganz seltsames Phänomen. Also wahrscheinlich irgendwas Düsteres. Wäre auf jeden Fall was Düsteres. Florence and the Machine. Hör ich ja sehr gerne, gerade beim Schreiben. Und irgendwas Düsteres von Florence and the Machine, vielleicht so Seven Devils. Ich sag jetzt mal Seven Devils von Florence and the Machine. Ist ein sehr gutes Lied, sehr atmosphärisch, ein bisschen düster. Ich glaube, das würde ganz gut passen.
Auf was alles können wir uns im zweiten Teil, welcher schon in diesem September erscheinen wird, freuen?
Auf jeden Fall wird es ab dem zweiten Band auch ein paar Kapitel aus der Sicht von Hayes geben, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Also es sind nicht so viele Kapitel wie die von Avery, aber ich glaube, es ist ganz interessant, so einen Eindruck mal aus seiner Sicht zu bekommen, also was er so für Gefühle hat. Und er hat überraschend viele. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das wird beim Lesen auch ganz cool. Dann wird es natürlich wieder wahnsinnig dramatisch. Ich kann nicht dafür garantieren, dass alle überleben. Und ich hoffe, es wird auch überraschend. Ich hoffe, dass es wieder so ein paar gute Plot-Twists geben wird wie im ersten Band. Also ich habe auf jeden Fall welche geschrieben. Ich hoffe, dass die auch gut ankommen.
Ja, ich glaube, da muss man nicht zweifeln. Planst du in Zukunft auch weitere Fantasy-Romane zu schreiben?
Definitiv. Also Fantasy ist was, damit werde ich niemals im Leben aufhören. Ich schreibe ja auch Romance. Und ich würde eher sagen, dass ich keine Romance mehr schreibe, als dass ich kein Fantasy mehr schreibe. Also das ist so meine Herzensangelegenheit. Und es kommt, wie gesagt, nächstes Jahr dann auch die Buchreihe raus, die ich habe verschieben müssen. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Und dann habe ich tatsächlich auch schon wieder die nächsten Ideen für die darauffolgenden Bücher. Von daher ist das, glaube ich, eine Quelle, die nicht versiegen wird.
Super, dann können sich da Fans bereits auf so einige Dinge freuen.
Auf jeden Fall.
Was empfiehlst du unseren jugendlichen Zuhörern, die gerne selbst auch Autor oder Autorin werden möchten?
Auf jeden Fall sehr viel lesen, sehr viel schreiben. Was auch immer gut ist, sich mit anderen Autorinnen und Autoren zu vernetzen. Es geht mittlerweile ja sehr gut über Social Media, TikTok, Instagram und was es noch so alles gibt. Und sich da so ein bisschen auszutauschen, gerade weil es am Anfang, wenn man sich so die ersten Male bei Verlagen bewirbt, oft auch viele Absagen gibt wird. Die haben wir alle bekommen. Ich glaube, ich kenne keinen Autor und keine Autorin, die nie Absagen bekommen hat. Und damit umzugehen, ist, glaube ich, am Anfang relativ schwierig. Deswegen ist es immer gut, zum einen zu wissen, anderen geht es genauso. Und zum anderen halt auch so Leute zu haben, die das so ein bisschen fühlen und die da auch so ein bisschen Halt geben können. Es ist auf jeden Fall gut, sich zu vernetzen, viel zu üben, viel zu lesen, um sich auch so ein bisschen am Schreibstil anderer Autoren zum Beispiel zu orientieren. Da lernt man ja auch einfach viel. Und nicht aufgeben, weil gerade am Anfang ist es wirklich, wirklich schwierig, irgendwo reinzukommen. Und da muss man am Ball bleiben, wenn man das möchte. Ich glaube, wenn man das so richtig möchte, übersteht man das auch, diese Zeit am Anfang.
Ja, vielen Dank für diese wertvollen Informationen. Gibt es gerade noch etwas, was du unseren jungen Zuhörern und Zuhörerinnen im Radio gerne mitteilen möchtest?
Es ist, gerade wenn ihr anfangt zu schreiben, aber auch bis jetzt da, wo ich gerade bin, also wie gesagt, ich habe jetzt dieses Jahr meinen ersten Spiegel-Bestseller geschrieben und trotzdem habe ich noch Zweifel. Immer wieder, wenn ich ein Buch fertig habe, wenn ich ein Buch abgebe, gibt es immer wieder Zweifel, ob es gut genug ist, ob es gut ankommen wird. Und das haben wir alle, also diese Zweifel. Und es wird aber immer jemanden geben, dem die Geschichte gefällt. Also wenn man sie wirklich mit Herz schreibt und wenn man wirklich was von sich so reinsteckt und das wirklich leidenschaftlich macht, dann wird es immer Leute geben, die das mögen und die man damit begeistern kann. Und desto mehr man übt und desto mehr man dranbleibt, desto besser wird man. Und ich finde, Schreiben kann jeder lernen. Bei manchen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis sie an einem Punkt sind, wo man Bücher veröffentlichen kann. Aber ich glaube, mit viel Übung kann es tatsächlich so ziemlich jeder. Man muss halt nur dranbleiben und man muss es halt richtig wollen. Und ich glaube, das ist sowas, was ich gerne mitgeben möchte. Wenn du es wirklich willst, gib auf keinen Fall auf. Dann wird es sich irgendwann auszahlen.
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen und wertvollen Schluss von dir. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich im Namen vom ganzen Radio Chico Team für dieses Interview mit dir. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute.
Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
So, und damit ihr jetzt noch ein bisschen mehr Vibes von Silver and Poison bekommt, hören wir jetzt gleich als nächstes den Song, welcher nach Anne nach am besten passt zur Geschichte. Viel Spaß mit dem Song Seven Devils von Florence and the Machine.
Das ist Radio Chico.